Ich bete erstmal mit uns. Danke, dass du gekommen bist und dass du bei den dunklen Schatten, die sich abgezeichnet haben, nicht geflohen bist. Das haben wir gerade gesungen. Und du siehst unser Leben und du weißt, wo da vielleicht gerade Schatten sind. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt dort hineinkommst in unser Leben und dass wir dich hören und dass wir dich verstehen. Amen. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Also wenn das nicht mal eine Ankündigung ist, dann weiß ich auch nicht. Dein König kommt. Also nicht schon wieder ein König, wieder irgendeiner von vielen, nicht schon wieder einer, der kommt, um die Menschen zu unterdrücken und auszubeuten und seine Ideen, seine Gedanken, seine Interessen durchzusetzen, sondern dein König, der König für dich. Und er ist gerecht und ein Helfer, einer, der für die Menschen ist und nicht gegen sie. Einer, der den Unterdrückten beisteht, der hilft, der stärkt, der tröstet, der ermutigt, der die Dinge zurechtbringt, der die Gerechtigkeit wieder aufrichtet. Einer, mit dem alles anders wird. Jauchzt und freut euch. Jauchzt und freut euch. Ja, zum Beispiel. Also die ersten Christen, die haben gejauchzt und gefreut, denn die haben verstanden, dass diese Verheißung nicht offen geblieben ist, sondern dass sie in Erfüllung gegangen ist, dass sie sich erfüllt hat in Jesus. Dieser König ist tatsächlich gekommen und sein Name ist Jesus. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und bei Sacharja 9, Vers 9 aufschlagen, das ist genau dieser Vers, dann muss ich nur 7-mal umblättern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich lande bei Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Des Sohnes Davids, des Sohnes des wahren König Davids, also die Geschichte des wahren Königs. Es sind genau 7 Blätter. 7 Blätter, von denen 3 noch nicht mal bedruckt ist und auf einem Neues Testament steht. Und diese 7 Blätter trennen die Verheißung von der Erfüllung. Und wenn man jetzt vom Alten Testament einfach mal 7 Seiten weiterblättert, dann könnte man doch sagen, wow, das ist doch mal eine prompte Erfüllung, oder? Ist nicht viel, ne? 7 Blätter. Diese 7 Blätter stehen für 500 Jahre des Wartens. Mehr als 500 Jahre, in denen nichts geschehen ist. 7 Blätter, die so dünn erscheinen, aber in Wirklichkeit wie eine ungeheure Wand sind, die man kaum aushalten kann. 500 Jahre warten. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, siehe, schau hin, jetzt geht's los. Worüber sollen sie denn bitte jauchzen? Worüber sollen sie sich denn freuen, wenn Generation um Generation enttäuscht wird? Wenn erst die ich könnte das 25 Mal jetzt sagen, Urenkel erfahren, was den Alten verheißen ist. Wir werden ungeduldig, wenn wir eine Stunde im Stau stehen oder das Gefühl haben, im Supermarkt uns an der falschen Kasse angestellt zu haben. Aber können wir uns vorstellen, wie sich diese Menschen gefühlt haben, die diese Verheißung bekommen haben und dann geschieht nichts? Was wird aus einer Verheißung, die sich scheinbar nicht erfüllt, wo nichts passiert? Die erste Generation hört diese Worte und vertraut ihnen und glaubt sie und ist erfüllt und voller Hoffnung, voller Erwartung und sie schauen, wann kommt dieser König, der uns versprochen ist. Die wollen wirklich sehen. Aber je mehr Generationen ins Land gehen, desto mehr wird man diesen Worten misstrauen, man wird sie vergessen. Je länger man wartet, desto schwerer fällt es, sich daran zu erinnern und daran festzuhalten. Jubellieder und gejauchzt wird schon lange nicht mehr. Vielleicht kommt jemand auf die schöne Idee, diese schöne Verheißung mit schönen Buchstaben aufzuschreiben, einzurahmen und vorne an die Wand zu hängen. Dass alle sie sehen können und vor Augen haben und sich dran erinnern. Und dann, als das Bild zum ersten Mal da hängt, dann kommt nochmal so eine Hoffnung auf und wow, ja, doch, da war doch was, lasst uns schauen. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Und dann hängt es da halt rum und man hat es nicht mehr im Blick. Die Welt dreht sich weiter. Neue Gedanken kommen, neue Ideen, neue Hoffnungen, neue Vorstellungen. Und diese alte Verheißung, die wirkt dann irgendwie wie aus der Zeit gefallen. Ja, also wenn man heute sagt, dein König kommt, Moment, wir leben in einer Demokratie, dein Bundeskanzler kommt und es ist ein Helfer und ein Gerechter, das wäre ja aber, oder Kanzlerin oder wie auch immer, aber König, ja, also das Bild an der Wand passt nicht mehr in die neue Zeit. Und irgendwann hängt man es dann doch ab, bringt es runter in den Keller, ins Lager und nimmt sich vor, so einmal im Jahr, so Ende des Jahres, da holen wir es nochmal vor und dann schauen wir es uns nochmal an. Und vielleicht kriegt man auch so ein schönes Gefühl dabei. Vielleicht hat so jemand die Idee gehabt, Mensch, wer könnte da ein Lied draus machen? Und irgendein Lied gedichtet, was diesen Text hat, wo es einem warm ums Herz wird, wenn es gesungen wird. Aber glauben wir das? Erreicht es unser Herz wirklich? Vertrauen wir, hoffen wir, freuen oder jauchzen wir, machen nichts für ungut? Das war ein schöner Versuch, aber ist das Jauchzen? Müsst ihr es nicht nochmal probieren, aber danke für den Einsatz. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 7 Blätter, die für 500 Jahre des Wartens stehen. 500 Jahre enttäuschter Hoffnung. 500 Jahre unerhörter Gebete. 500 Jahre vergeblichen Wartens. Und wenn wir heute auf diese Verheißung schauen, dann können wir ja sagen, ja, ist ja für uns kein Problem. Wir wissen ja, sie hat sich erfüllt in Jesus. Ist doch toll. Ende gut, alles gut, Jesus ist gekommen. Ich glaube, dass wir diese Zerrissenheit und diese Spannung zwischen der Verheißung und dem Erfülltwerden genauso kennen wie die Menschen damals. Wir sind heute am 8. Dezember 2024 im Advent. Advent heißt Ankunft. Und wenn wir heute an diesen Tag an Ankunft Jesu in dieser Welt denken, dann geht unser Blick in der Regel in die Vergangenheit. Wir denken zurück, dass Jesus früher gekommen ist, damals vor 2000 Jahren. Da ist er gekommen. Und darauf bereiten wir uns vor, das feiern wir an Weihnachten. Advent ist aber nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern Advent ist ein Blick in die Zukunft Gottes für diese Welt. Was Gott an Weihnachten angefangen hat, ist noch lange nicht vollendet. So viel von dem, was Jesus uns verheißen hat, steht noch aus. Die Welt ist noch nicht an Gottes Ziel angekommen. Sie ist noch nicht vollendet. Sie ist noch nicht heil geworden, verwandelt. So viel in dieser Welt ist in Trümmern und nicht nur in dieser Welt, sondern ganz oft auch in unserem ganz persönlichen Leben. Ich bringe euch mal 3 Beispiele von Verheißungen, die Jesus uns gemacht hat, und schaut sie euch mal an. Sich freuen dürfen alle, die hungern und Durst haben nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Alle, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, sollen satt werden. Heute jubelt und jauchzt der größte Teil des syrischen Volkes. Ein Diktator ist gezwungen worden, das Land zu verlassen. Neue Machthaber kommen. Wie werden sie sein? Gerecht und Helfer? Oder werden sie auch nur einfach an der Macht hängen, ihre eigenen Interessen vertreten, für ihre Glaubensgruppen, für ihre Volksgruppen stehen? Ganz ehrlich, ich schaue da gerade mit ganz viel Sorge hin und natürlich auch mit Sorge um die Menschen, die ich dort kenne, die da leben, und weiß nicht, wie es werden wird. Und frage mich, was ist mit Gerechtigkeit? Wo ist diese Gerechtigkeit, die Jesus versprochen hat? Ist sie nur im übertragenen Sinne zu verstehen? Wo ist diese Gerechtigkeit in der Ukraine? Wo ist sie in den Notunterkünften? Wo ist sie in sozialen Brennpunkten? Wo ist bitte diese Gerechtigkeit? Sich freuen dürfen, wenn sie sich freuen, das kann man auch übersetzen tatsächlich mit jubeln dürfen, jauchzen. Ja? Also das dürfen alle, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wo geschieht das? Und wie viel Leid bleibt sinnlos und ohne Trost? Wie oft gewinnt Verzweiflung? Wenn 2 von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Und ich weiß von verzweifelten Gebeten, wo Menschen gemeinsam gebetet haben um Gesundheit, um Veränderung im Leben eines Menschen, um eine neue Richtung, eine neue Hoffnung, und daran verzweifeln, weil genau das nicht passiert und weil dieser neue Anfang, diese neue Richtung nicht eintritt. Und ich frage mich, Jesus, was hast du da eigentlich versprochen? Und wann kommt die versprochene Vollendung? Wann beginnt denn nun Gottes Reich für alle sichtbar? Wann verliert denn endlich der Tod seinen Schrecken? Wann wird Gott alle Tränen abwischen und dem Leid und dem Geschrei ein Ende machen? Ich will euch nicht frustrieren, das habe ich wahrscheinlich gerade ein bisschen. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte nur deutlich machen, dass wir den Menschen damals, die diese Verheißung in Sacharja gehört haben, ganz ähnlich sind, ganz nahe sind. Weil wir das auch kennen, diese Spannung in unserem Glauben zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Und dass wir manchmal warten und hoffen und vielleicht das Gefühl haben, es geschieht nichts. Wir kennen diese 7 Seiten, die so klein erscheinen und die so viel Macht haben, uns zu erdrücken. Wir leben in der gleichen Spannung. Glauben wir eigentlich noch, was Jesus verheißt? Glauben wir, dass Gerechtigkeit siegen wird, dass Friede kommen wird, dass die Sanftmut über die Gewalt gewinnt, dass sich in unserem Leben nochmal etwas ändert oder im Leben der Menschen, für die wir das so sehr bitten und beten? Oder haben wir unsere Lösungen gefunden, mit dieser Spannung umzugehen? Indem wir das Ganze irgendwie als eine kleine Utopie abspeichern und so ganz so ernst scheint er es ja nicht gemeint zu haben. Oder indem wir das Ganze vielleicht nur vergeistlichen, sagen, ja, wenn Jesus von Gerechtigkeit spricht, dann meint er eigentlich, dass ich gerecht werden kann von Gott, aber mit Gerechtigkeit auf dieser Welt hat das nichts zu tun. Sind das unsere Lösungsansätze? Oder verschieben wir das alles aufs Jenseits? dann einmal, dann wird es so sein. Haben wir vielleicht schöne Worte gefunden, um diese Spannung aufzulösen? Ja, Gott ist ja kein Wunschautomat. Da kannst du ja nicht einfach oben rein und unten raus. Ja, das wissen wir doch, oder? Und das stimmt, wenn ich darum bete, dass ich den nächsten Lottogewinn mache. Aber wenn ich um das Wohl eines Menschen bete, der mir am Herzen liegt, und da geschieht nichts, haben wir uns vielleicht diese Verheißungen auch schon schön eingerahmt, im Keller verstaut. Einmal im Jahr holen wir sie hervor und dann singen wir die schönen Lieder und das eine schöne Lied, aber glauben es nicht mehr wirklich. Wie können wir mit dieser Spannung dieser 7 Seiten umgehen? Mit diesen 7 Blättern, die manchmal wie eine Ewigkeit wirken, die Kraft haben, uns zu demotivieren, zu frustrieren. Es gibt eine Spur, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ich hoffe, dass ihr die jetzt auch noch mitgeht, diesen Gedanken. Es gibt ein Gespräch im Johannesevangelium zwischen Jesus und einer Frau am Jakobsbrunnen. Und in diesem Gespräch, das ist so der Teil, den man in Predigten meistens ausblendet, gibt es eine theologische Diskussion zwischen den beiden. Die Frau stellt also eine Frage, ich blende die Frage jetzt auch aus, weil es spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist die Art und Weise, wie Jesus darauf antwortet, wie Jesus seine Antwort einleitet. Er sagt zu der Frau, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon da. Es kommt die Stunde, das heißt, da liegt etwas in der Zukunft. Das ist noch nicht, das ist zukünftig, das kommt. Da musst du noch warten, das hast du noch nicht in der Tasche. Und gleichzeitig sagt er, und ist jetzt schon da. Und es ist jetzt schon da. Das, was kommt, was in der Zukunft liegt, ist jetzt schon da. Das klingt ganz schön paradox und nach Knoten im Hirn, aber tatsächlich ist das der Schlüssel, den Jesus selbst uns anbietet. Und vielleicht ist das ja genau unsere Situation. Es kommt etwas, was noch nicht da ist, und es ist trotzdem schon da. Es ist ja nicht so, dass es keine Gerechtigkeit geben würde, dass keine Leidenden getröstet würden, dass nicht doch Veränderung im Leben geschieht und dass wir es nicht erleben würden, dass Gott Gebete erhört. Auch das haben wir erlebt. Auch, dass Menschen heil geworden sind, innerlich und körperlich. All das geschieht schon jetzt, ist jetzt schon Realität, aber eben noch nicht vollendet. Schon jetzt, aber noch nicht. Es kommt und ist schon da. Es kommt die Stunde, in der Gott diese Welt verwandeln wird, in der er sie zu seinem guten Ziel bringt. Dann wird Gerechtigkeit herrschen. Dann werden alle Tränen getrocknet. Dann wird sein Reich für alle sichtbar sein. Dann werden alle Verheißungen zu ihrer Erfüllung kommen, so wie Gott sie ursprünglich gemeint hat. Diese Erfüllung liegt in der Zukunft. Die ist noch nicht geschehen. Aber sie beginnt dennoch jetzt. Sie wird sichtbar, wo Menschen Jesus folgen, wo sie kleine Schritte voll Vertrauen gehen, so wie es ihnen möglich ist und so wie Jesus es ihnen uns ermöglicht. Sein Reich liegt in der Zukunft und ist jetzt schon Realität. Wir sind heute schon Bürger seiner neuen kommenden Welt, die jetzt schon sichtbar wird. Bleibt ein Knoten im Kopf, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was mir ein bisschen hilft, das zu verstehen. Und das ist das, du sprachst von einer schweren Geburt eben. Es ist tatsächlich das Bild einer schwangeren Frau. Da ist diese Frau und hoffentlich auch ihr Partner, ihr Mann oder Freund, und sie erwarten ein Kind. Und dieses Kind ist noch nicht geboren. Sie können es noch nicht in Händen halten. Sie haben es noch nicht in der Hand. Sie können es noch nicht anfassen. Sie können es noch nicht hören. Sie können noch nicht dran schnuppern. Ich habe gehört, Babys sollen gut riechen. Keine Ahnung. Also, das geht alles noch nicht. Das Kind ist noch nicht geboren. Die Geburt liegt in der Zukunft. Das kommt erst noch. Und trotzdem ist es schon längst da. Weil es ja da ist. Es ist im Bauch der Mutter. Es ist da und es prägt jetzt schon das Leben der Eltern. Vielleicht hat diese Frau früher geraucht wie ein Schlot und jeden Abend noch ein Glas Wein getrunken, aber dann hat sie, ich bin schwanger, und sofort hat sie aufgehört damit, für dieses Kind. Und der Vater hat den Sportwagen verkauft und sich jetzt einen schönen Kombi zugelegt, wo er alles unterbringen kann. Und das Zimmer wird hergerichtet und es wird eingekauft und geplant und überlegt. Und das Leben wird auf einmal ganz anders wegen dieses Kindes. Und nicht, weil man muss, sondern diesem Kind zuliebe. Jetzt schon prägt es sich aus. Das, was in der Zukunft liegt, was in der Zukunft geschehen wird, prägt sich jetzt schon aus. Es kommt die Zeit und sie ist schon da. Das ist die Spannung, der wir heute leben. Und diese Spannung, die gilt es auszuhalten. Die dürfen wir meiner Meinung nach auf gar keinen Fall auflösen. Dieses Aushalten ist wichtig. Wer behauptet, jetzt schon wäre Vollendung möglich, jetzt schon könnte alles heil werden, alles gut werden, der nimmt Menschen ihrem Schmerz, in ihrem Kummer, in ihrem Leid und mit ihren Fragen an ihr unheiles Leben nicht ernst. Und der setzt sie unter Druck. Weil dann heißt es ja, wenn bei dir noch was nicht heil ist, dann glaubst du nicht genug, dann bemühst du dich nicht genug, dann betest du nicht genug, dann musst du noch die eine Schlüsselsünde finden, damit, wenn du die bekannt hast, dann, das ist geistlicher Missbrauch. Unser Leben ist bruchstückhaft. Es ist noch nicht vollendet. Es kommt eine Zeit, aber die liegt in der Zukunft. Und das gilt es auszuhalten. Und andersrum ist es so, dass jemand, der Gottes Reich, sein Wirken, seine heilsame, verändernde Kraft alleine auf die Zukunft oder vielleicht sogar ins Jenseits verschiebt, in der Gefahr steht, nicht nur mutlos und frustriert, sondern gleichgültig zu werden. Weil diese Welt ist ja dann nur das Jammertal, das ich irgendwie überwinden muss. Und das Eigentliche, das kommt ja. Und da muss ich halt irgendwie durch und dann, aber warum sollte ich hier investieren? Weil Gottes Zukunft, das ist ja nur die Zukunft, das liegt ja nur da. Und wieder sage ich, nein, es kommt eine Zeit und ist jetzt schon da. Gottes Reich hat jetzt schon angefangen. Er wirkt heute, er heilt heute, er verändert heute. Jetzt ist der Tag. Wir sind nicht nur eingeladen, sondern wir sind aufgefordert, mitzumachen, es mit ihm neu zu wagen, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und er wirkt mit uns, an uns, durch uns und zur Not auch trotz uns. Dabei bleibt's. Und darum geht heute mutig weiter. Betet mutig und erwartungsvoll. Bring dich mutig weiter ein. Stifte Frieden, tröste, ermutige, helfe, sei voller Erwartung und Zuversicht, trotz allen Wartens. Es kommt eine Zeit und sie ist schon da. Diese beiden Pole gehören so lange zusammen, bis Jesus diese Welt an sein Ziel bringt, bis er kommt. Und so lange leben wir in dieser Spannung. So lange erleben wir Hoffnung auf der einen Seite und Zweifel. Solange verstehen wir Gott manchmal nicht, warum er dieses oder jenes nicht tut oder zulässt und sind manchmal auf der anderen Seite voller Jubel und Dankbarkeit. Und an uns liegt es, diese Spannung auszuhalten. Es ist die Frage, vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir Gott? Glauben wir ihm oder sind alle Verheißungen für uns nur Worte, die irgendwo im Lager, im Keller sind? Ich glaube, in diesem Vers heißt es ja, siehe dein König. Ich glaube, es ist gut, Gottes Wirken auf der Spur zu sein. Wirklich hinzuschauen, als Ermutigung zu schauen, wo erlebe ich den lebendigen Gott? Und das dann mit anderen zu teilen. Und ich glaube, wir würden sehr daran gewinnen, wenn wir das viel mehr tun würden. wenn wir miteinander teilen würden, im Gottesdienst oder in Kreisen oder in Begegnungen, was wir gerade mit Gott erleben. Und ich fürchte, wir tun das manchmal nicht, weil wir unseren eigenen Erfahrungen nicht trauen oder sie für klein erachten, für unbedeutend, weil sie ja noch nicht vollendet sind. Wenn ich mal so eine vollendete Erfahrung machen würde, so ein Boah-Bam-Erlebnis, dann, das könnte ich erzählen, aber so meine kleinen Dinge, das traue ich mich nicht, das ist da zu wenig. Aber genau das ist auch unsere Spannung. Es kommt eine Zeit, Bam, und sie ist jetzt schon da, vielleicht ganz klein. Wie viel Ermutigung geht uns verloren, weil wir das nicht miteinander teilen? Ich lade uns ein, lass uns das tun. Nochmal, vertrauen wir Jesus, vertrauen wir Gott, glauben wir ihm und seinen Verheißungen. Ich frage es nochmal ganz anders. Wie singen wir eigentlich das Lied Tochter Zion? Spüren wir etwas von der Freude, die sich Bahn bricht, von dem, was in Jesus damals gekommen und begonnen ist und von dem, was jetzt schon da ist? Und trägt uns auf der anderen Seite dieses Lied auch durch düstere, dunkle Zeiten hindurch, wo wir einfach merken, vieles ist eben noch nicht da. Wir singen jetzt gleich dieses Lied miteinander. Und ich lade euch ein, es mit Erwartung zu singen. Mit Erwartung, dass Gott seine Welt zu seinem Ziel bringen wird. Vielleicht dieses Lied auch mit Trotz zu singen. Trotz allem, was wir manchmal schmerzlich vermissen. Mit Dankbarkeit für das, was wir heute schon sehen können. Und mit dem Vertrauen, dass sein Reich kommt und jetzt schon da ist. Es kommt eine Zeit und sie ist schon da. So, und jetzt wird es richtig herausfordernd. Ich fände es gut, wenn wir dieses Lied nicht einfach nur so singen, sondern wenn wir uns das zusingen, als wirklich eine Ermutigung, lasst uns mit Vertrauen weitergehen. Und ich lade euch ein, nicht nur aufzustehen, sondern dass wir uns in so einen Halbkreis stellen, dass wir uns sehen können und uns das zusingen können. Tochter Zion, freue dich! Also damit sind wir auch gemeint, ne? Auch die Männer. Ne? Also sonst müssen die Frauen immer sich mitgemeint fühlen, heute müssen wir uns mitgemeint fühlen. Tochter Zion, freue dich, jauchze, Hosianna, Halleluja, Amen. Ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein. Also dann müsstet, wenn ihr euch drauf einlässt, könnt ihr jetzt sagen, wer nicht, bleibt einfach sitzen, aber das fühlt sich auch komisch an vielleicht. Das ist ein Experiment. Traut euch.